im Monat November sagen wir Walliser auch, das sei ein armen Seelenmonat. In diesen Tagen gehen ja viele Menschen auf den Friedhof, sie werden besinnlich und denken über das Leben und den Tod nach. Im Schreiben des Papstes, während das dritte Jahrtausend näher rückt, spricht sich Johannes Paul auch von der Reinkarnation oder Seelenwanderung aus. Ich lese darin unter anderem Sätze wie diese: Die christliche Offenbarung schließt die Reinkarnation aus und spricht von einer Vollendung, die im Laufe eines einzigen Erdendaseins zu verwirklichen der Mensch berufen ist. In Anlehnung an dieses Wort des Heiligen Vaters haben wir das Thema unseres heutigen Gespräches mit Ihnen, Pater Josef Heinzmann, so umschrieben: Tod und was dann? Wiedergeburt oder Auferstehung und ewiges Leben? Sind die Seelenwanderung und das Christentum vereinbar? Wir sehen sofort, dass diese Themen relativ schwierig sind, und wir haben deshalb für diesen Teil der Sendung Kirche aktuell die hochdeutsche Sprache diesmal gewählt. Ich weiß, dass Sie, Pater Josef Heinzmann, sich schon lange mit der Frage der Seelenwanderung eingehend befasst haben. Warum tun Sie das?
Gut, in den letzten 10 Jahren bin ich immer wieder bei Volksmissionen, Seelsorgsgesprächen, Exerzitien und so weiter Menschen begegnet, die an die Seelenwanderung glauben oder die zumindest sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigen. Weil ich Seelsorger bin, habe ich mir vorgenommen, der Sache nachzugehen, um dann den suchenden Menschen besser helfen zu können. Ich habe viel gelesen, habe mit Spezialisten und echten Anhängern der Reinkarnationslehre gesprochen. Auch habe ich eine ziemlich ausführliche Schrift verfasst, die allerdings nicht veröffentlicht ist.
Gibt es wirklich viele, die an die Seelenwanderung glauben? Ich meinerseits muss Ihnen sagen, habe noch selten jemanden hier bei uns so getroffen.
Ja, verschiedene Statistiken wollen wissen, dass gegenwärtig 20-25% der Katholiken Europas Anhänger der Reinkarnationslehre sind oder dass sie zumindest mit ihr liebäugeln. Auch wenn die Umfragen nicht immer der Wahrheit entsprechen, müssen solche Zahlen uns doch zu denken geben. Ich persönlich bin auch im Oberwallis schon sehr vielen, ich sage sehr vielen, auch sogenannten guten Christen begegnen, die behaupten, sie glaubten an die Seelenwanderung oder die sogar überzeugt sind, schon mehrmals hier auf Erden gelebt zu haben.
Warum glauben denn diese Leute an eine solche Lehre?
Ich möchte hier nur 3 Ursachen anführen. Zuerst einmal, die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen werden uns heute durch die Massenmedien, Fernsehen und so weiter, angeboten wie Produkte auf dem Supermarkt der Meinungen. Wie soll sich der normale Mensch in diesem Wirrwarr noch zurechtfinden? Es herrscht oft große Ratlosigkeit und Unsicherheit. Die 2. Ursache, auch im sogenannten christlichen Abendland suchen heute viele Menschen die Antwort auf die großen Lebensfragen nicht mehr im Christentum, sondern anderswo. Und das 3., viele Getaufte kennen nicht einmal mehr die elementarsten christlichen Glaubenswahrheiten. Hingegen üben vielfach gewisse moderne Strömungen wie New Age, Esoterik und besonders die östlichen Religionen auf sie eine große Faszination aus. Sie begeistern sich für diese nichtchristlichen Religionen und ihre Lehren, und zwar vielfach ohne, dass sie diese näher kennen.
Reinkarnation, Seelenwanderung. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
Nicht sonderbar, nein. In der deutschen Sprache kennen wir besonders 4 verschiedene Namen, mit denen man diese Lehre bezeichnet. Seelenwanderung, Wiedergeburt, Reinkarnation, Wiederverkörperung.
Könnten Sie uns eventuell mal kurz sagen, was Seelenwanderung eigentlich ist?
Gut, wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Leben, Tod und was kommt nachher? Das sind wohl Fragen, die jeden vernünftigen Menschen lebhaft interessieren. Ist der Tod wirklich das Ende unseres irdischen Lebens? Gibt es eine Ewigkeit? Oder ist der Tod nur ein Übergang zu einem weiteren Leben auf dieser Welt? Leben wir nur ein einziges Mal in unserem Leib? Oder müssen wir nach unserem Tod wieder in einen anderen Körper eine neue Lebensrunde beginnen? Nun, die Lehre von der Wiedergeburt beschäftigt sich ausgerechnet mit diesen zentralen Urfragen. Das sind Urfragen des Menschen. Und nun, die Antworten der verschiedenen Anhänger dieser Lehre sind recht unterschiedlich. Das muss man sagen. Ich kann unmöglich im Rahmen eines so kurzen Gespräches auf alle Einzelheiten und Unterscheidungen in der Lehre der Seelenwanderung eingehen. Es gibt allerdings einige Elemente, die überall gleich sind. Das sind die wichtigsten. Ich kann also auf Ihre Frage, Herr Gerichting, nur eine pauschale Antwort geben. Die Anhänger dieser Lehre nehmen an, der Mensch müsse mehrmals auf dieser Erde leben. Die Geistseele, Sie trennen den Leib von der Geistseele, die Geistseelen müssten eine Reihe von Wiederverkörperungen durchlaufen, bis sie zu ihrem endgültigen Ziel der Befreiung gelangen. Oder noch anders ausgedrückt, die Menschen müssen in verschiedenen Kreisläufen von Geburt, Tod und Wiedergeburt und in verschiedenen Körpern, bald als Tier, bald als Mensch, in diese Welt zurückkehren.
Haben die Anhänger einer solchen Lehre eigentlich Beweise dafür, dass sie richtig denken oder richtige Annahmen treffen?
Eigentliche Beweise auf diesem Gebiet gibt es nicht. Es gibt jedoch Feststellungen und unüberprüfbare Behauptungen, denen wir auch zeitweise begegnen. Ich führe hier nur einige an. Zum Beispiel, manche Menschen behaupten, dass sie sich an ihr früheres Leben erinnern. Oder das Déjà-vu-Erlebnis. Sehr viele Menschen haben, ich habe das auch schon erlebt, bei der ersten Begegnung mit einer Sache oder einer Person das Gefühl, diese schon zu kennen oder wenigstens schon gesehen zu haben. Haben Sie diese Dinge oder Personen nicht im vorhergehenden Leben gesehen? Oder ein anderer Grund? Es gibt übertalentierte Menschen und Genies. Hat nicht die Geistseele bei der Wiedergeburt diese Anlagen aus ihren früheren Existenzen in dieses neue Leben mitgebracht? Oder die Ungleichheit unter den Menschen, die Ungerechtigkeit in der Welt? Es gibt Reiche, es gibt Arme, es gibt Gesunde, es gibt Kranke. Unschuldige Menschen werden durch andere ausgebeutet, vergewaltigt, versklavt, verkauft, hingeschlachtet. Das sind doch himmelschreiende Ungerechtigkeiten. Die Reinkarnationslehre nun versucht, diese unlösbaren Fragen einleuchtend so zu erklären: Jeder Mensch muss mehrmals leben können, um die gleichen Chancen zu haben wie die anderen. Opfer und Täter müssen wieder auf die Welt kommen, um den verdienten Lohn bzw. die verdiente Strafe zu empfangen. Oder noch eine letzte Feststellung: Der Mensch möchte sich verwirklichen. Das sei nur möglich, sagen Sie, wenn er in den vielen Kreisläufen von Geburt, Tod und Wiedergeburt von einer Stufe zur anderen zum Ziel emporsteigen darf. Es heißt dabei Jalal al-Din Rumi: Ich starb als Stein und wurde eine Pflanze. Ich starb als Pflanze und erhob mich wieder als Tier. Ich starb als Tier und war ein Mensch. Warum sollte ich mich fürchten? Hat der Tod mich je vermindert? Also, die Lehre von der Wiedergeburt ist ein Erklärungsversuch dieser ernsten Lebensfragen. Aber die Frage bleibt offen, ist es mehr als nur ein Erklärungsversuch?
Pater Josef Heinzmann, Sie haben von Seelenwanderung, Reinkarnation und so Sachen gesprochen. Wie beurteilen Sie denn persönlich zum Beispiel die Lehre der Seelenwanderung und deren Anhänger?
Diese Lehre ist vorzüglich in den östlichen Religionen des Buddhismus und Hinduismus entstanden. Wichtig, das zu wissen. Ich habe große Ehrfurcht vor dem, was die Anhänger dieser Religionen als wahr und heilig betrachten. Zudem kommt auch in dieser Lehre die Überzeugung zum Ausdruck, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Auch in der Reinkarnationslehre ist der Glaube an ein Weiterleben in irgendeiner Form mit eingeschlossen. Ferner sagen sie, dass der Mensch für sein Handeln die Verantwortung übernehmen muss. Die Grundregel der Reinkarnationslehre ist das sogenannte Gesetz des Karma. Es ist ein furchtbares und unerbittliches Gesetz, das kurz zusammengefasst lautet: Jede Tat hat ihre Folgen, Gutes bringt gute Folgen, Böses bringt böse Folgen. Also die Vorstellungen der Seelenwanderung in den Religionen Asiens, Buddhismus und Hinduismus, sind in mancherlei Hinsicht sehr hochstehend. Sie erfordern von uns Christen Wertschätzung.
Darf man aus dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, schließen, dass auch Sie, Pater Heinzmann, ein bisschen mit dieser Seelenwanderungslehre liebäugeln?
Durchaus nicht. Wenn ich Respekt habe vor der Überzeugung anderer und die dahinterstehenden Fragen zu verstehen suchen, heißt das noch keineswegs, dass ich mit diesen Ansichten einverstanden bin. Ich sage es in aller Deutlichkeit, dass ich diese Lehre, besonders so wie sie hier in unseren westlichen Ländern vielfach verstanden wird, durchaus nicht teilen kann.
Sie betonen dies ausdrücklich, so wie diese Lehre in unseren westlichen Ländern verstanden wird. Warum denn?
Die Reinkarnation, die Seelenwanderung in den großen Religionen des Ostens bedeutet etwas ganz anderes als das, was man bei uns im Westen viel macht, daraus macht. Die ganze Lehre des großen Buddha besteht im Grunde genommen in Anweisungen, wie man dem Fluch des Karma mit seinen Wiedergeburten entfliehen kann. Und hier bei uns darf ich einiges vorlesen aus einer Schrift von Professor Kurt Koch, der jetzige Bischof von Basel. Er hat diesen Unterschied sehr scharf so formuliert. In den östlichen Religionen bietet die Vorstellung von der Seelenwanderung des Menschen keinen Trost. Die immer neuen Wanderungen der Seele bis zur endgültigen Reifung werden vielmehr ähnlich wie bei uns die traditionelle Vorstellung der Hölle als etwas Fürchterliches empfunden. Weshalb der gläubige Mensch in den östlichen Religionen gerade nicht auf Wiedergeburten hofft, sondern im Gegenteil auf deren Ende und allein darum bettet. Völlig umgekehrt jedoch verhält es sich bei derjenigen Seelenwanderungsvorstellungen, die sich heute bei uns im Westen darbietet. Hier wird sie, die Seelenwanderung also, geradezu als Trost empfunden und als Hoffnung auf neue Chancen für ein misslungenes und verspieltes Leben freudig begrüßt. Ähnlich wie in der Partnerschaft und Ehe. Neu beginnt, wenn die erste gescheitert zu sein scheint, hofft er wahrscheinlich deshalb so intensiv auf neue Wiedergeburten, weil ihm damit die tröstliche Verheißung gegeben ist, dass er nach nur halbem Gelingen seines Lebens wieder gleichsam wie bei einem unverbindlichen Spiel vom Neuen beginnen kann. Soweit der Bischof. Also vielleicht etwas zu scharf formuliert kann man so zusammenfassen: Während die Seelenwanderung in der großen östlichen Religionen ein Fluch bedeutet, ist sie für uns, die westlichen Anhänger der Reinkarnationslehre, meist ein Segen. Ein Fachmann redet hier von verschwommenen und naiven Vorstellungen der Seelenwanderung.
Die Schlüsselfrage in diesem Bereich wird natürlich die Frage sein: Sind eigentlich die Lehre der Seelenwanderung und die Lehre des Christentums miteinander vereinbar? Ich meine, man hat ja von Weiterleben nach dem Tod gesprochen, zum Beispiel.
Hier antworte ich mit einem klaren Nein. Die beiden Lehren sind nicht vereinbar. Die Reinkarnationslehre widerspricht dem Christentum. Um nicht falsch verstanden zu werden, wiederhole ich noch einmal. Wenn ich jetzt die Lehre der Inkarnation und die Lehre des Christentums gegenüberstelle, dann tue ich das mit einem großen Respekt vor der Überzeugung anderer Religionen und anderer Menschen. Toleranz ist eine Tugend. Aber christliche Toleranz bedeutet keineswegs, dass wir unsere eigenen Glaubenswahrheiten und Überzeugungen aufgeben oder verwässern. Die Seelenwanderungslehre behauptet, der Mensch müsse immer wieder in einem anderen Körper in diese Welt zurückkehren, hier leiden und sich abmühen, bis er endlich sein Ziel, das sogenannte Nirvana, erreicht. Der bekannte Hindu Tukaram schrieb: Welche Leiden im Kreislauf des Lebens! Vor der Empfängnis im Mutterschoß wurde ich schon 8.400.000 Mal geboren. Die Summe meiner Leben hält mich wie ein Gesetz gefangen. Der Ertrag meiner Taten, das Karman, fesselt mich. Ich leide unter der Peitsche seiner Macht. Unzählige Zeitalter sahen mich in diesem Zustand. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen. Kein Bleiben. Die unaufhaltsame Bewegung fängt von vorne an. Nun, das ist schrecklich, wenn man sowas sagen muss. Das Christentum lehrt aber gerade das Gegenteil. Wir haben nur ein Leben. Das lehrt uns die Bibel ganz eindeutig. Nur ein Zitat, Hebräer 9,27, wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert. Wie viel trostvoller ist doch die Lehre des Christentums, die sagt, Gott nimmt die Geschichte des einzelnen Menschen und der Menschheit ernst, denn er selber handelt in der Zeit, gestaltet sie mit und führt sie zur Vollendung. Gott kennt jeden von uns mit Namen. Wir Christen glauben, dass unser Leben vor Gottes Angesicht eine einmalige, unwiederholbare Geschichte ist. Ich kenne dich beim Namen, dein Name ist unverwechselbar, einmalig. Gerade die Tatsache, dass wir nur einmal leben und dass in diesem Leben jeder und jede einmalig ist, gibt unserem Leben auch seinen ganzen Ernst. Und ich möchte sagen, weil der Mensch in einer so einmaligen Geschichte mit Gott lebt, entscheidet sich auch in diesem einen Leben sein Heil oder Unheil. Auch das ist eine Grundlehre des Christentums.
Yeah.
Diese Fragen, Pater Josef Heinzmann, die wir bis jetzt so besprochen haben, vor allem die Frage um die Reinkarnation, hat natürlich mit dem Tod etwas zu tun. Welchen Unterschied gibt es da bezüglich des Todes zwischen der Auffassung der Seelenwanderung und dem des Christentums?
Die Seelenwanderung lehrt, dass der Mensch natürlich nicht nur so und so viele Mal wiedergeboren wird, sondern dass er selbstverständlich auch vorher so und so viele Male sterben muss. Welch schreckliche Aussichten wären das für mich, wenn ich wüsste, dass ich viele, ja unzählige Lebensrunden beginnen und dann jedes Mal wieder sterben müsste. Tukaram behauptet, er hätte es in seinen Lebensrunden auf 8.400.000 Mal, also auf so viele Wiedergeburten gebracht und somit auch auf 8.400.000 Tode. Oder kann man sich vielleicht ans Sterben gewöhnen? Also ich darf ehrlich sagen, mir genügt es, einmal hier auf dieser Erde zu leben und einmal zu sterben. Für uns Christen hingegen ist der Tod etwas ganz anderes. Es ist eine letzte und endgültige Entscheidung. Die Geschichte unseres Erdenlebens endet endgültig mit dem Tod. Da gibt es kein Zurück mehr. Unser Leben ist kein Provisorium, kein unverbindliches Spiel. Gerade der Tod, der eine absolute Grenze ist, lässt uns erahnen, dass unser einmaliges Leben eine todernste Angelegenheit ist. Aber gerade wir Christen brauchen ja angesichts des Todes nicht zu verzweifeln. Er darf hoffen, der Christ. Er weiß, unser Gott ist mächtiger als der Tod. Es gibt eine Liebe, die uns über alles Sterben hinaus die Treue hält. Das Sterben des Christen ist nicht ein Ende, sondern eine Wende, ein Durchgang.
Gibt es noch andere Punkte, in denen sich die Lehre der Seelenwanderung und jene des Christentums widersprechen?
Nach dem Karma-Gesetz der Seelenwanderung, das wichtigste Gesetz in dieser Lehre, gibt es keine Möglichkeit von Vergebung und Gnade. Es ist ein furchtbares, unerbittliches Gesetz. Jeder Mensch muss für die Folgen seines Handelns selber und ganz allein bezahlen. Und sie muss sie aufwarten bis zum guten und bitteren Ende. Die Anhänger der Reinkarnationslehre scheinen die Schuld sehr ernst zu nehmen. Nach ihrer Ansicht muss der Mensch, er selber und er allein, seine Vergehen mühsam aufarbeiten. Und zwar im Rad der Wiedergeburt, vielleicht in einer Unzahl von Lebensrunden, bis er endlich das Ziel, das Nirvana, erreicht. Alle Achtung vor diesem Ernstnehmen der Schuld und der Reinigung. Aber im Klartext heißt das alles: Der Mensch muss sich selber erlösen durch immer neue Verkörperungen. Je mehr er leistet, umso höher kommt er. Der Mensch bestimmt sein Schicksal selber, und zwar durch seine eigenen Werke, das Karma. Also der Mensch muss sich selber erlösen durch Existenzen in verschiedenen Körpern. Gott oder die Gottheit bei ihnen scheint da mit verschränkten Armen zuzuschauen, wie der bedauernswerte Mensch durch beständigen Wiedergeburten und in mühsamen Kraftakten sich bis zum Nirvana durchringt. Niemand hilft ihm. Und jetzt etwas Schlimmes. Eine Richtung der Seelenwanderungslehre behauptet sogar, die Menschen sollen einander nicht Gutes tun und helfen. Denn jeder müsse eben selber die Vergehen der früheren Leben abbüßen und so seinem Endziel näher kommen.
Und was lehrt denn das Christentum dem gegenüber?
Auch wir müssen die Schuld und die Sünde ernst nehmen. Aber wir glauben, dass die Schuldbewältigung nicht durch Selbsterlösung zu erreichen ist, sondern durch Vergebung. Eigentlich sagt uns die ganze Bibel, dass Gott dem Menschen, auch dem sündigen Menschen, treu bleibt. Er wartet auf den Sünder. Er geht ihm entgegen, um ihm Verzeihung und Erlösung anzubieten. Ich kann kaum beglückender als diese Botschaft von der ewigen Treue Gottes mir vorstellen. Wie trostvoll ist doch die Aussage in unserem Glaubensbekenntnis: Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Und schaut noch etwas, was wichtig ist. Vom Anfang der Bibel bis zur letzten Seite wird uns der allgemeine Heilswille Gottes erzählt. Das heißt, zum Beispiel, wie es in 1. Timotheus heißt, Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist eine Grundwahrheit des Christentums. Und darum dürfen wir diesem Gott grenzenlos vertrauen. Lesen wir doch unter dem Gesichtspunkt mal Johannes 4, 8 bis 10. Gottes Liebe hat sich darin geoffenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat und so weiter. Erlösung durch Jesus Christus ist ein freies Geschenk Gottes, also Gnade. Gnade ist ja das, was nicht das Ergebnis unserer Leistung ist, was wir nicht selber leisten können, mit all unseren Anstrengungen nicht, sondern es wird allein der Liebe und Initiative Gottes verdankt. Diese Gnade und diese Erlösung haben einen Namen, nämlich Jesus Christus. Ihn nennen wir Retter und Erlöser.
Glauben eigentlich auch die Anhänger der Seelenwanderung an den Himmel?
So würde ich das nicht sagen. Auch sie glauben an eine Art Befreiung und Vollendung. Sie behaupten, durch Selbsterlösung könne der Mensch seinem Lebensziel, dem Nirvana, entgegengehen. Und zwar so: Der Mensch muss leer werden. Er muss sich selber aufgeben. Er muss in sich jedes Verlangen nach Lust und Macht, nach Wohlergehen, überhaupt nach seinem eigenen Leben aufgeben. Nur wenn es gelingt, jedem Wünschen und Begehren total zu entsagen, kann er schließlich nach vielen, vielen Leben eingehen in das Nirvana. Nirvana bedeutet nicht einfach nichts, wie man das bei uns manchmal meint, sondern es ist schon eine Art Erfüllung, aber ohne Gemeinschaft und so weiter. Andere sagen wiederum, der Mensch habe keine eigene Seele. Oder wenn seine Ich-Seele mit der Weltseele gleichsam verschmilzt, so wie das Wasser eines Flusses am Ende ihres Laufes sich mit dem Wasser des Meeres vermengt, dann sei der Mensch glücklich. Also, ich fasse zusammen, Nirvana ist somit die Befreiung vom Karma-Gesetz, das Aufhören der Seelenwanderung, die Aufhebung aller Leiden, das Ein- und Aufgehen im Absoluten, also ein Zustand, der nicht mehr wechselt.
Und wir Christen, wir hoffen ja alle auf den Himmel. Wie muss man sich nach heutiger Erkenntnis den Himmel, auf den wir hoffen, vorstellen?
Nun, das Glaubensbekenntnis der Christen endet mit diesen Worten: Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich kann den Himmel nicht schildern, bin noch nie da gewesen, aber ich freue mich darauf. In der Bibel finden wir Spuren, die uns erahnen lassen, was er ist. Ich erwähne nur einige Stichworte. Der Himmel, das Ewige beim Herrn sein. Der Himmel, ewiges Glück in der Vollendung. Der Himmel, Ort der Glückseligkeit, wo es weder Trauer noch Mühsal noch Tod mehr geben wird. Der Himmel, ewiges Wiedersehen mit unserem bekannten Kreis im Jenseits. Ich schließe mit einem Wort, Neuen Testament, das dieses Glückliche beim Herrn sein mich erahnen lässt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was keines Menschenherz je erahnt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wenn mich jemand fragt, wie ich mir den Himmel vorstelle, sage ich gewöhnlich: Ich lasse mich überraschen. Ich traue meinem Gott zu, dass er mein Bestes will.
Pater Josef Heinzmann, wir sind am Ende des Gesprächs über Seelenwanderung, Reinkarnation. Haben Sie noch ein Schlusswort vielleicht?
Ja, gern. Es gäbe natürlich noch vieles, vieles über das zu sagen. Entschuldigung, wenn es bruchstückhaft war. Mein Schlusswort geht in die Richtung: Entdecken wir immer mehr das Trostvolle unseres christlichen Glaubens. Das Vordringen der Reinkarnationslehre ist für uns Katholiken eine große Herausforderung, die von uns verlangt, dass wir uns wieder bewusster besinnen auf die zentralen christlichen Glaubenswahrheiten, dass wir die Erlösung Jesu Christi als großes Geschenk betrachten, denn wir brauchen uns nicht selber zu erlösen und dürfen trotzdem absolute Heilsgewissheit haben. Gott liebt uns Menschen.
Herzlichen Dank, Pater Josef Heinzmann, für diese klärenden Worte zu einem Problem unserer Zeit, zu der Wiedererweckungslehre oder zu der Seelenwanderung, Reinkarnation und so weiter. Ich habe gehört, dass Sie schon in dieser Richtung einiges bereits formuliert haben. Ich würde der Hoffnung Ausdruck geben, dass wir doch eines Tages von Ihnen ein weiteres wichtiges Buch über diesen Problemkreis erhalten. Alles Gute für die weitere Arbeit in dieser Richtung. Ich habe Ihnen schon bei der letzten Sendung vor einiger Zeit herzlich gedankt für die große Arbeit in der Seelsorge, die Sie im Oberwallis leisten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und ein anderes Mal.
Ob einer weint, ob einer lacht, das Leben geht weiter. Ob einer schläft, ob einer wacht, das Leben geht weiter. Und man sagt, die Tage verrinnen wie der Sand in der Uhr. Und von dir, was wird bleiben? Doch nur kaum eine Spur, sagt man. Doch ich glaube an das Leben, an die Liebe, an das Licht. Denn der Tod ist überwunden und das Ende ist er nicht. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Gott ist das Leben, das Glück auch für dich.